Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei unserer Philosophiesendung. Und wir senden heute live. Es ist der letzte Tag der Frankfurter Buchmesse. Wir sind vor Ort, die Halle ist voll. Schön, so viele Menschen und Gesichter zu sehen. Man hört auch den Hintergrundlärm ein bisschen. Ein großes Willkommen an Sie alle, die den Weg hier an unseren Stand gefunden haben. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unser Publikum, das zu Hause vor den Radios sitzt oder uns als Podcast hört. Schön, dass Sie auch dabei sind. Aber ganz besonders freue ich mich, dass mein heutiger Gast den Weg zu uns gefunden hat. Das ist die Rechtsphilosophin Samira Akbarian. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Samira Akbarian musste gar nicht weit reisen zu dieser Buchmesse. Sie ist mit dem Fahrrad gekommen. Sie lebt und forscht nämlich hier in Frankfurt. Und zwar ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. Und sie forscht und publiziert da selbst nun schon seit einigen Jahren zu einem Thema, das aktuell viele Gemüter bewegt. Und zwar ziemlich stark. Zum politischen Protest. Von der brav angemeldeten Familiendemo bis zur regimestürzenden Revolution kann man sich da ja nun so einiges drunter vorstellen. Und ich bin sicher, Samira Akbarian könnte zu all diesen Formen des Protestes auch etwas sagen. Speziell interessiert sie sich aber auch für den sogenannten zivilen Ungehorsam, also der Protest, der Gesetze bricht, aber seinem Selbstverständnis nach verfassungstreu ist, eben zivil. Ihr Buch zum Thema, das gerade erschienen ist, heißt Recht brechen, eine Theorie des zivilen Ungehorsams, und es ist im Verlag CH Beck erschienen. Frau Akbarian, ich denke ja bei zivilem Ungehorsam unwillkürlich zuerst an so große legendäre Figuren, die mit gewaltfreiem Prozess, teilweise ganz kleinem Dingen politisch unglaublich wirksam geworden sind. Also so jemand wie Rosa Parks, die sich weigerte, die rassistische Segregation in den Bussen zu akzeptieren, sich auf einen anderen Platz hinsetzte und durch diesen kleinen Akt des Nichtgehorsams gegenüber dem Gesetz sehr, sehr viel bewirkt hat, zur Symbolfigur für die Civil Rights Bewegung in den USA wurde. Ihr Buch beginnt nicht bei Rosa Parks, es beginnt bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Die sind natürlich umstritten dieser Tage. Waren diese Klimakleber bzw. auch die sehr scharfen Reaktionen darauf für Sie der Anlass, sich das Thema noch mal genauer anzuschauen?
Ja, also ich forsche schon ja länger zu dem Thema. Also die Idee kam auch schon 2017. Da gab es die Klimakleber und die letzte Generation noch gar nicht. Und insofern ist das Thema erst aktuell geworden, als ich schon daran forschte. Für mich war eher so ein theoretisches Interesse daran ausschlaggebend. Und zwar gibt es in dem Bereich, in dem ich mich bewege, in der Demokratietheorie, in der Verfassungstheorie, immer wieder diese Rede von der Postdemokratie. Also von dem Gefühl politischer Ohnmacht, das Menschen empfinden, und dass so der politische Konflikt dem politischen Raum eigentlich entzogen ist und zum Beispiel auf Verfassungsebene gezogen wird. Und da habe ich mich gefragt, was gibt es vielleicht für Mechanismen, für Mittel, für Formen, für Modi, mit denen man dagegen antreten kann oder mit denen man etwas dieser Postdemokratie entgegensetzen kann. Und so bin ich auf den zivilen Ungehorsam gestoßen, weil er für mich ein Modus ist, mit dem man auch außerhalb der Institution irgendwie demokratisch agieren kann und meiner These nach auch eigentlich die Verfassung mitinterpretieren kann. Es ist so gesehen gar nicht so, dass unbedingt, wenn etwas über Verfassungen gesprochen wird, es damit dem politischen Raum entzogen wird, sondern der Kampf um die Verfassung ist für mich auch die Austragung eines politischen Konflikts.
Also es wäre in diesem Sinne, der zivile Ungehorsam ist so ein Moment des basisdemokratischen oder des demokratischen Anliegens. Als Sie angefangen haben, also wenn das schon so lange zurückliegt, was waren da die Beispiele, die Sie vor Augen hatten?
Also zu dem Zeitpunkt war beispielsweise der Hambacher Forst gerade ein großes Thema. Also der wurde zu dem Zeitpunkt besetzt. Parallel liefen auch Gerichtsverfahren. Aber es gab nun auch die Aktivistinnen, die da zum Teil jahrelang gelebt haben und diesen Wald blockiert haben. Und das war für mich so ein aktueller Anlass, nochmal weiter darüber nachzudenken.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, Sie interpretieren zivilen Ungehorsam als Verfassungsinterpretation. Das müssen wir, glaube ich, einfach noch so ein bisschen näher aufdröseln. Also zunächst mal, vielleicht können Sie ganz grundlegend erklären, was zivilen Ungehorsam von anderen Protestformen unterscheidet.
In einer ganz basalen Definition würde ich sagen, beim zivilen Ungehorsam geht es darum, einen Dissens auszudrücken mit staatlichen Maßnahmen oder wirtschaftlichen Unternehmen. Das mache ich motiviert durch eine Richtigkeitsüberzeugung. Ich bin von einer Wahrheit, von einer moralischen oder politischen Wahrheit überzeugt und deswegen mache ich das. Und der dritte Aspekt, dass ich als Mittel dafür den Gesetzesbruch nutze. Denn wie Sie eben schon erwähnt haben, hat der Gesetzesbruch irgendwie so eine dramatisierende Wirkung, die dazu führt, dass selbst ein kleiner Akt eine große Aufmerksamkeit erregen kann.
Ist denn, das war so eine Grundannahme von mir, bevor ich angefangen habe, Ihr Buch zu lesen, das kommt in Ihrem Buch auch vor, ist aber nicht so ganz zentral oder ich bin mir nicht sicher, was der Status ist. Bei diesem Gesetzesbruch geht es da nur um eine Dramatisierung oder auch um so eine Art von Beweisführung der moralischen Aufrichtigkeit des Ganzen, indem man sich eben nämlich der strafrechtlichen Verfolgung nicht oder gerade nicht entzieht, also das in Kauf nimmt, auch verfolgt zu werden für seine Überzeugungen?
Ja, ich denke, das hängt miteinander zusammen. Also die dramatisierende Wirkung kommt auch dadurch, dass ich mich als besonders authentisch erweise, indem ich die Folgen meines Ungehorsams akzeptiere. Aber ich denke, dass auch darüber hinaus die Authentizität des Handelns sich darin zeigt, dass ich so bereit bin, Widerstand zu leisten gegen etwas, das eigentlich in der Gesellschaft akzeptiert ist. Also der zivile Ungehorsam funktioniert an der Schnittstelle zwischen Legalität und Legitimität. Also es geht darum zu zeigen, demokratischer Rechtsstaat, du willst eigentlich gerecht sein, aber ich halte dir den Spiegel vor und zeige dir, dass du nicht gerecht bist. Das wird besonders deutlich in den Fällen, wie zum Beispiel bei Rosa Parks, wo ein Gesetz gebrochen wird, das man für ungerecht hält. Also wenn man es so unmittelbar ist, die Wirkung, aber ich glaube auch bei anderen Fällen kann das zu dieser Wirkung kommen, wenn man sich für etwas einsetzt, das viele Menschen gut finden und wichtig finden, aber dann dafür bestraft wird. Und mit diesem Spannungsverhältnis, damit arbeitet der zivile Ungehorsam.
Letztlich geht es auch darum, so etwas wie Machtverhältnisse in demokratischen Staaten neu zu sortieren. Sie schreiben so schön, der zivile Ungehorsam versucht, die Lücke zwischen gerecht und fast gerecht zu schließen. Also er versucht, genügend Leute davon zu überzeugen, dass gerade diese Sache hier noch gelöst werden müsste, um näher an ein Ideal zu kommen, eine moralische Norm, die aber grundsätzlich von der Gesellschaft akzeptiert wird. Ist das richtig?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Fassung des zivilen Ungehorsams. Das ist so ein bisschen die klassische Herangehensweise, würde ich sagen. Also diese Formulierung, die ist von John Rawls und geht von einem liberalen Verständnis aus, in dem der demokratische Rechtsstaat schon als grundsätzlich gerecht angesehen wird. Aber man könnte darüber hinaus fragen, ob das in manchen Fällen wirklich so ist oder ob es nicht so grundlegende Ungerechtigkeiten gibt, die auch aufgezeigt werden können durch zivilen Ungehorsam. Ein Beispiel, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, wenn es da so etwas wie Rassentrennung gibt, dann ist das eigentlich nicht nur nicht fast gerecht, sondern es ist wirklich sehr ungerecht. Und auch so etwas kann angesprochen werden durch zivilen Ungehorsam, denke ich.
Also so eine ganz radikale, fundamentale Kritik. Jetzt kann man sich aber vorstellen, weil Sie auch gesagt haben, es muss nicht immer so sein, dass ich auf ein normatives, ethisches Ideal hinarbeite, was alle teilen. Also es geht ja gerade darum, dass manche das auch nicht teilen. Wie kriegen wir denn Kriterien dafür, dass ziviler Ungehorsam moralisch richtig ist oder eben ziviler Ungehorsam ist, statt dass es einfach eine in irgendeiner Weise Protestaktion ist, die meinen Interessen dient? Aber also wodurch nobilitiert er sich, abgesehen von jetzt diesem Inkaufnehmen von Konsequenzen?
Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage, das, woran das Wort zivil hängt. Also ziviler Ungehorsam ist im Grunde ein Rechtfertigungsbegriff. Man kann nicht eine bestimmte Protestform darüber abgrenzen, sondern es geht darum, sie zu rechtfertigen. Ich verwende das Mittel oder die Begriffe von Freiheit und Gleichheit, beziehungsweise eigentlich den Begriff der Verfassung. Also meine These funktioniert so zu sagen, dass der zivile Ungehorsam uns aufzeigt, dass in der Demokratie alles auch immer anders sein kann, dass wir die Dinge anders interpretieren können. Aber der Begriff der Verfassung setzt dem Ganzen einen Rahmen und dieser Rahmen ist Freiheit und Gleichheit. Und das ist natürlich die anschließende Frage, was bedeutet Freiheit und Gleichheit? Für mich bedeutet das, für meine Zwecke, für dieses Buch verwende ich so zwei Konzepte. Das erste Konzept ist eine Idee von Hannah Arendt, ein Recht auf Rechte. Arendt sagt uns, dass wir eigentlich nur ein Menschenrecht haben, nämlich als Recht, Rechte gewährt zu bekommen, also Recht, das Recht, Teil einer politischen Gemeinschaft zu sein, die uns Rechte gewährt. Denn so etwas wie Menschenwürde oder so ist eigentlich leer, wenn es keine Institution gibt, keine Gemeinschaft gibt, die uns diese Menschenwürde auch gewährt und die uns menschenwürdig behandelt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist eine gegenseitige Verantwortung, die sich daraus ergibt, dass wir alle als Menschen verletzlich sind. Das ist für mich so das Konzept der Gewaltlosigkeit, mit dem ich arbeite und das sich insbesondere beim zivilen Ungehorsam in der Wahl der Mittel repräsentiert.
Jetzt als Rechtfertigungsbegriff ist der zivile Ungehorsam natürlich besonders interessant, weil wir, ich habe es eingangs schon gesagt, natürlich konfrontiert waren zuletzt eben mit Protesten, die sich als ziviler Ungehorsam verstanden, die aber unglaublich harsch beurteilt wurden, nämlich den klimaaktivistischen Protesten. Wir haben Politiker gesehen, die sehr stark zivilen Ungehorsam in Richtung Terrorismus interpretiert haben. Ist das in den Gerichten auch in der Art und Weise der Fall gewesen? Oder würden Sie sagen, die juristische Diskussion darüber ist einiges differenzierter als die strategisch-politische?
Ja, ich glaube, was ich mit meinem Buch zeigen will, ist, dass ziviler Ungehorsam eine Funktion für Demokratie und Rechtsstaat erfüllt und eine wertvolle Funktion erfüllt. Aber der Eindruck, den ich habe aus der öffentlichen Diskussion und auch aus der Rechtswissenschaft und der Rechtspraxis ist, dass dieser Wert nicht anerkannt wird, sondern dass es als eine Bedrohung für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie wahrgenommen wird. Und entsprechend fallen auch die Urteile aus. Also während es am Anfang noch ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, dafür gab, werden die Möglichkeiten, also die Ermessensspielräume im Recht zum Teil dafür genutzt, möglichst harsche Strafen zu vergeben. Also wenn es jetzt Klimaklima gibt, die irgendwie ins Gefängnis müssen, weil sie keine Bewährungsstrafen mehr bekommen, dann würde ich sagen, ist das eigentlich eine Reaktion vielleicht auch auf das öffentliche Meinungsbild, das da entsteht. Warum? Weil ich glaube, die typischen Merkmale, die typischen Maßstäbe, die wir manchmal ansetzen, zum Beispiel bei der Strafzumessung, die funktionieren beim zivilen Ungehorsam nicht so ganz, ne? Weil zum Beispiel so etwas wie, ach, die Wiederholung, ja, es ist natürlich etwas anderes, wenn ich eine Straftat begehe, wie zum Beispiel einen Totschlag oder eine Vergewaltigung oder einen Diebstahl meinetwegen auch und dann sage, das mache ich wieder, oder wenn ich mich auf der Straße festklebe und sage, das werde ich wieder machen, weil ich davon überzeugt bin. Und da müssen wir irgendwie so eine rechtliche, politische Klugheit entwickeln, die das voneinander trennen kann. Und das ist nicht so leicht, aber ich denke, dass wir mit so einem Begriff zivilen Ungehorsams, einem Konzept des zivilen Ungehorsams, da vielleicht ein paar Maßstäbe an die Hand liefern können.
Frau Akbarian, Sie haben schon so ein paar grundlegende Sachen über den zivilen Ungehorsam erklärt, inwiefern sich dieser Rechtsbruch tatsächlich also auch systemisch oder sozusagen sehr kategorisch auch von anderen Rechtsbrüchen unterscheiden lassen muss oder den man unterscheiden sollte. Sie halten ihn für produktiv in einer Gesellschaft und auch eine bedeutende Anzahl der politischen und teilweise, wie Sie sagt, auch juristischen Reaktionen auf aktuelle Formen des zivilen Ungehorsams, nämlich Klimaaktivismus, halten Sie für überzogen. Das wiederum hat aber doch, wenn ich Sie richtig gelesen habe, in Deutschland eine lange Tradition, dass man sehr scharf reagiert auf an und für sich sehr friedliche Übertretungen. Ist das richtig?
Ja, der zivile Ungehorsam hat natürlich nicht erst mit den Kleberklebern angefangen, sondern gerade die Sitzblockade ist eine Protestform, die in Deutschland ja seit den 60ern im Grunde durch die Gerichte geht und eine lange Rechtsprechungslinie, insbesondere zum Gewaltbegriff, hervorgerufen hat.
Ja, und vielleicht können Sie darüber ein bisschen was sagen. Also inwiefern ist eine Sitzblockade als Gewalt interpretierbar?
Ja, also ich muss sagen, ich finde von vielen Rechtsproblemen, die es so gibt, ist es mit das Faszinierendste, denn es gibt eine Rechtsprechung, die beginnt in den 60er Jahren mit einer Idee der psychischen Gewalt. Also die Gerichte gingen dabei einer ganz kleinen Sitzblockade, also relativ harmlosen Sitzblockade davon aus, dass das Sitzen auf so Gleisen, es ging um die Kölner Verkehrsbetriebe und ob die Preiserhöhung da recht gerechtfertigt war oder nicht. Und da haben Studierende sich auf die Gleise gesetzt und im Anschluss hat das Gericht gesagt, dass diese Form des Ungehorsams ja fast schon terroristisch sei und dass es deswegen diese Form, die eigentlich nicht physische Gewalt ist, ja, sondern eigentlich eine Form von psychischer Gewalt sei. Also die Straßenbahn kann die Menschen überfahren, aber sie kann es irgendwie nicht, weil es einen Zwang gibt, der irgendwie unwiderstehlich ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht dann in einer Entscheidung erstmal so angesehen. Dann haben sich die Stimmverhältnisse im Senat geändert. Und in einer zweiten Entscheidung hat es das Bundesverfassungsgericht anders gesehen, gesagt, psychische Gewalt, das ist irgendwie nicht wirklich Gewalt. Das steht nicht so im Strafgesetzbuch. Ist unbestimmt der Begriff. Und hat dann daraufhin gesagt, okay, das geht nicht. Das Urteil wurde aufgehoben und dann wurde es nochmal entschieden vom Bundesgerichtshof. Und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, okay, die erste Reihe von Fahrzeugen, die in einer Sitzblockade aufgehalten wird, die ist noch nicht Gewalt ausgesetzt. Aber ab der zweiten Reihe bildet die erste Reihe von Fahrzeugen eine physische Blockade, ein physisches Hindernis, das den Aktivistinnen zuzuordnen ist. Es ist denen zurechenbar. Die benutzen die erste Reihe als Werkzeug. Und diese sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung wurde später vom Bundesverfassungsgericht bestätigt und ist derzeit Stand der Rechtsprechung.
Das ist faszinierend. Also es ist nicht der eigene verletzliche Körper, der ja kaum als Zwangsmittel aufgefasst werden könnte, sondern sozusagen das Auto, was man dann dazwischen stellt oder das Gefährt.
Also in meinen Augen ist das eine, ja, ist das so ein bisschen so ein argumentativer Trick, den das Gericht da macht. Es ist dogmatisch, also rechtsdogmatisch sauber. Also wir können technisch nichts daran an dieser Argumentation kritisieren. Aber ich glaube trotzdem, dass das Gericht an einer Interpretation festhält, die eigentlich schon in dieser frühen Rechtsprechung angelegt ist. Nämlich, die eigene Verletzlichkeit als Protestmittel einzusetzen, ist Gewalt. Das ist Zwang und das ist Gewalt und so ist deswegen nicht gerechtfertigt.
Aber das habe ich mich nämlich bei diesem Beispiel auch nochmal gefragt. Es ist verbunden in der Sitzblockade, da setzt man die eigene Verletzlichkeit ein. Aber dieser ursprüngliche Fall betrifft ja nun Studierende, die gegen eine Preiserhöhung protestieren. Also man wird doch relativ viel Mühe aufwenden müssen, um das als zivilen Ungehorsam aufzufassen.
Warum? Was meinen Sie, warum sollte das kein ziviler Ungehorsam sein, dass sich Aktivisten, dass sich Studierende dafür einsetzen, dass der ÖPNV bezahlbar bleibt?
Naja, also zumindest scheint es mir von der Größenordnung sozusagen des moralischen Anliegens deutlich unter Überwindung von Rassismus oder Bekämpfung der Klimakatastrophe zu liegen.
Ja, ich würde es eher so sehen. Ich würde sagen, es ist ein kleineres Anliegen, aber die Reaktion finde ich eher darauf übertrieben. Also dann zu sagen, dass wenn man so eine Form des Protestes erlaubt, dass damit, wie das Gericht schreibt, damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet wird, das finde ich in der Reaktion eher überzogen.
Diesen Punkt verstehe ich, aber trotzdem zur Sache der kleineren Anliegen. Ich meine, wenn man zivilen Ungehorsam für produktiv hält, dann hat man zumindest, wenn man das logisch weiterdenkt und es eben auch als demokratisches Mittel auffasst, doch das Problem, dass es ja nicht sein kann, dass jeder jetzt für jedes kleine Anliegen, das er hat, eine Sitzblockade macht oder einen zivilen Ungehorsam einführt. Also in gewisser Weise das Kriterium der Berechtigtheit oder der Größe des Anliegens muss doch irgendwo schon mit reinkommen.
Die Konzepte in der Tradition des zivilen Ungehorsams wird dieses Kriterium so unter der Verhältnismäßigkeit, glaube ich, gefasst. Ja? Und der eben schon genannte John Rawls gibt uns auch als Kriterium mit, dass wir als Aktivistinnen so beurteilen müssen, bis wohin ist der zivile Ungehorsam noch, dient er noch der Stabilisierung der Ordnung und bis wohin ist er tatsächlich eine fundamentale Destabilisierung? Ich sehe das so. Ich denke, dass zivilen Ungehorsam auszuüben, also ein Gesetz zu brechen und da die Folgen dieses Gesetzesbruchs zu akzeptieren, dass das etwas ist, was nicht so leichtfertig gemacht wird. Also wie dieses Beispiel auch mit der KVB, mit dem Kölner Verkehrsbetrieben zeigt, das ist extreme Reaktion, die man da auslöst. Und die meisten Menschen würden sich dem gar nicht aussetzen, wenn sie nicht wirklich für etwas eintreten würden. Wenn wir also an einen Punkt kommen, an dem die Menschen hingehen und sich so viele Dinge sehen, die sie anderweitig nicht mehr bewältigen können, wo sie das Vertrauen in die Institutionen verlieren und denken, sie müssten sich dafür auf der Straße festkleben, dann haben wir, glaube ich, eigentlich ein ganz anderes Problem. Dann haben wir so ein Misstrauen, so eine schon destabilisierte Gesellschaft, wo dann der zivile Ungehorsam nur ein Symptom ist und nicht die Ursache für die Destabilisierung.
Jetzt haben Sie es schon kurz erwähnt vorhin, es gibt auch radikalere Protestformen, die Sie selber durchaus auch interessant finden und auch unter diesen Begriff fassen würden. Eine Sache, die mir dabei durch den Kopf ging, Sie haben ja auch schon gesagt, dieser Einsatz der eigenen Verletzlichkeit, des eigenen verletzlichen Körpers auch, ist ein zentrales Element von zivilem Ungehorsam. Aber faktisch funktioniert das ja nur innerhalb einer Ordnung, wo die staatlichen Organe oder auch die Mitbürger eine erhebliche Hemmschwelle haben, diesen eigenen verletzlichen Körper anzugreifen. Also in einem ungerechtfertigten oder in einem tyrannischen Regime gerade funktioniert das nicht. Das sehen wir ja immer wieder, wenn Menschen Protestaktionen versuchen, Regime zu stürzen. Das kann auch ganz, ganz hart werden. Also von dem her, was wäre dann radikaler ziviler Ungehorsam, der die gesamte Ordnung zu stürzen versucht, wenn doch gerade diese Ordnung garantiert, dass er respektiert wird?
Ja, mein Konzept des zivilen Ungehorsams ergibt nur Sinn im demokratischen Rechtsstaat. Denn die Fragestellung, die mich interessiert, und ich denke, auch da liegt das eigentliche Problem. Die Fragestellung, die mich interessiert ist, ist ziviler Ungehorsam mit Demokratie und Rechtsstaat vereinbar? Inwiefern ist er eine Gefahr für die demokratische Gesellschaft und inwiefern entfaltet er Potenziale? Und auch nur in einer Gesellschaft, wo die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich mit der Ordnung übereinstimmen, ist es so eine Provokation, die Gesetze zu brechen. Also diese ganze Fragestellung, die sich kulminiert in dem Begriff ziviler Ungehorsam, ergibt sich für mich in demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaften. Denn in einem Regime, das ungerecht ist, das ungerechte Gesetze hat, das seine Bürgerinnen und Bürger ungerecht behandelt, ist für mich das moralische Problem eigentlich gar nicht gegeben, die Gesetze zu brechen.
Jetzt aber trotzdem noch, was wären Beispiele von radikaleren Formen? Sie haben schon sozusagen Rassismus oder eine rassistische Ordnung genannt. Was für radikale Formen halten Sie für gerechtfertigt, also die tatsächlich trotz allem diese gesellschaftliche Ordnung, so wie wir sie haben, in Frage stellen?
Ja, also ich denke, es ist für mich weniger die Frage, welcher Einzelakt ist jetzt besonders radikal, sondern welche soziale Bewegung ist besonders radikal und löst in der Folge vielleicht auch Proteste aus oder Wirkungen aus, die dann vielleicht nicht mehr stabilisierend, sondern erst einmal destabilisierend sind oder wie ich sage, disruptiv sind, die also ganz tiefgreifende Störungen im öffentlichen Raum verursachen. Und da würden zum Beispiel auch die Black Lives Matter Proteste für mich reinfallen und vielleicht mittlerweile auch Teile der Klimabewegung. Selbst wenn die an bestimmten Stellen ja nicht mehr diese sozusagen höfliche Anfrage sind, dieses höfliche vor den Spiegel aufzeigen sind, sondern darüber hinausgehen, können die meines Erachtens trotzdem gerechtfertigt sein, weil auch die Disruption, auch die Störung, auch das Infragestellen von selbstverständlichen Interpretationen der Verfassung, wenn Sie so wollen, selbstverständlichen Verständnissen davon, was beispielsweise eine Versammlung ist, dass auch das einen Wert haben kann. Die Grenze ist für mich immer da erreicht, wo halt die Grenzen von Freiheit und Gleichheit sind, also beispielsweise bei physischer Gewalt, die eben nicht mehr die Verletzlichkeit anderer Personen ja, in Betracht zieht und sich der Verantwortung gegenüber anderen stellt.
Bei mir auf der Deutschlandfunk-Kulturbühne ist heute Samira Akbarian, mein Gast heute in der Philosophie-Sendung. Und die kommt, das hören Sie sicher an den Hintergrundgeräuschen weiterhin, aus der Frankfurter Buchmesse. Wir senden heute live. Frau Akbarian, wir haben schon über viele Kriterien für zivilen Ungehorsam, über seine Produktivität für Gesellschaften gesprochen. Wo wir noch nicht waren, und das ist eben eigentlich das, was meine ursprüngliche Intuition war, war bei diesem Ethischen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders und es ist meine ganz individuelle moralische Gewissensüberzeugung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt eine große politische Bewegung auslösen will oder kann damit, aber ich kann keinen Wehrdienst leisten. Ich bin Pazifist. Das ist sozusagen eine ganz lange Tradition des zivilen Ungehorsams, oder? Die auch wichtig ist.
Ja, in der Tat. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch das, was mich bis heute daran fasziniert. Also es gibt diese Idee schon bei Sokrates davon, dass ich immer noch mit mir selbst leben können muss. Und da ist der zivile Ungehorsam, würde ich sagen, wie ein anderes normatives Universum, das ich in mir trage, nämlich mein Gewissen. Ich habe also auf der einen Seite die staatliche Ordnung und als Bürgerin fühle ich mich vielleicht auch dieser staatlichen Ordnung und ihren Gesetzen verpflichtet. Aber es gibt noch dieses Gesetz in mir und die Person, die in mir ist, diese Stimme, die in mir ist, mit der ich auch leben können muss. Und dann kommt es zu moralischen Konflikten. Soll ich jetzt den Gesetzen folgen des Staates oder dem Gesetz in mir? Und da ist der zivile Ungehorsam vielleicht eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma ein bisschen herauszuführen, um zu sehen, ah ja, vielleicht ist auch das etwas, was liberale Rechtsstaaten ermöglichen wollen, dass Bürgerinnen und Bürger in bestimmten Momenten auch ihrem eigenen Gewissen folgen können.
Da scheint mir aber dann wiederum ein Kriterium doch ganz unabdingbar, denn mir fallen sehr viele persönliche moralische Überzeugungen ein, zum Beispiel gerade religiöser Natur, die ganz und gar nicht vereinbar sind mit modernen liberalen Demokratien. Und wenn dann jeder sagt, ja, also hier stehe ich und kann nicht anders und Abtreibung, das geht für mich nicht, dann muss ich protestieren. Oder dass Männer und Frauen im gleichen Raum sind. Also alle möglichen Beispiele oder fundamentalchristliche Werte, wenn das zu zivilem Ungehorsam führt, zu ethischem, dann hätten wir doch auch wiederum ein Problem.
Ja, natürlich haben wir da ein Problem. Ich denke, Also wissen Sie, mein Buch heißt im Untertitel Eine Theorie des zivilen Ungehorsams. Das ist nur bedingt richtig, denn man kann für eine Praxis nur bedingt ein theoretisches Angebot machen, das im Vorfeld alle Einzelfragen regeln kann. Ziviler Ungehorsam ist eine Praxis und wir müssen von Einzelfall zu Einzelfall gucken, ob sich für mich an diesen Kriterien Freiheit und Gleichheit orientierend eine Aktion, eine Protestaktion, ein Ungehorsam als noch vereinbar mit Demokratie und Rechtsstaat ergibt oder nicht. Und dann gibt es natürlich Momente, in denen der zivile Ungehorsam nicht mehr zivil ist oder der Ungehorsam nicht mehr zivil ist. Zum Beispiel, wenn er Absolutheitsansprüche aufstellt und dann nicht nur sagt, hier stehe ich und kann ich nicht anders, sondern ihr müsst es auch alle anders machen. Oder wenn er zum Beispiel aus, wie wir schon hatten, aus dieser Aktion eine gewalttätige Aktion macht und auch andere dazu zwingt, es so wie man selbst zu machen.
Das ist aber sowieso ein bisschen philosophisch, finde ich, die Krux an der ganzen Sache, dass dieser Absolutheitsanspruch, also zwischen moralisch standhafter Wertüberzeugung und Besserwisserei, ist ja so ein, wie man heutzutage sagen würde, ein slippery slope, oder?
Ja, das ist auch das Faszinierende an dem Thema, dass man sich da immer ein bisschen entlanghangeln muss. Ich würde das so sehen. Ich denke, dass wir in der Demokratie nicht mit absoluten Wahrheitsansprüchen arbeiten können. Das bedeutet aber nicht, dass wir gar keine Wahrheit mehr haben in der Demokratie, sondern wir müssen mit einem Wahrheitsverständnis, denke ich, arbeiten, dass die Wahrheit eher als eine gemeinsame Verantwortung versteht. Also zum Beispiel, wenn wir Forschungsergebnisse haben, die treten mit einem gewissen Absolutheitsanspruch auf, ja. Aber wir müssen sie nicht mit dem gleichen Absolutheitsanspruch verarbeiten, sondern können sagen, okay, es gibt diese Ergebnisse, die lösen eine bestimmte Verantwortung für uns aus. Wie gehen wir damit um? Ich mache hier ein Angebot, wie wir es richtig machen sollten, ja. Aber ich verstehe trotzdem ein Angebot als ein Angebot. Oder ich würde es in meinem Vokabular sagen, als eine richtige Interpretation sozusagen, als ein Interpretationsangebot.
Dann ist man aber auch offen dafür, dass andere das ganz anders sehen.
Ja, dafür muss man dann noch offen sein, ja.
Okay. Und also das ist sozusagen die philosophisch, glaube ich, knackige und interessante Frage. Und ich meine, bei den historischen Helden des Genres, eben bei so jemand wie Thoreau oder Gandhi oder King, da hat man vielleicht auch so Fälle, wo man einfach aufgrund der nachträglichen Perspektive sehr sicher ist. Also wobei alles sind ja Leute, die aus sehr guten, moralisch auch gut begründeten Erwägungen heraus zivil ungehorsam sind. Thoreau weigert sich, Steuern zu zahlen, weil er Sklaverei ablehnt und das nicht unterstützen will. Gandhi hat ganz klar mit seinen Friedensmärschen sozusagen ganz klare politische Vorhaben, die wir unterstützen. Martin Luther King, natürlich die Rassentrennung, die rassistische Gesellschaft, das sind Anliegen, die wir uns heute noch vorstellen können, aber in gewisser Weise daran hängt es auch, dass diese Helden der Bewegung oder diese Helden des zivilen Ungehorsams sind deswegen so als solche in die Geschichtsbücher eingegangen, weil sie Werte vertreten haben, die wir heute noch richtig finden und weil sie etwas bewegt haben oder in eine Richtung gingen, in die wir auch gegangen sind.
Ja, ich würde sagen, da sind zwei Aspekte dran interessant. Das erste ist, dass auch Martin Luther King und Gandhi dadurch berühmt geworden sind oder dadurch immer noch als solche so eine moralische Integrität für uns repräsentieren, weil sie eben gewaltlos gehandelt haben. Also Gandhi war zum Beispiel jemand, der immer wieder betont hat, dass auch er sich irren kann, dass auch seine AnhängerInnen sich irren können und dass deswegen man sich auf gewaltlose Mittel beschränken muss. Und auch Martin Luther King wurde ja von beiden Seiten kritisiert. Er wurde einmal von denen kritisiert, die gesagt haben, du bist zu radikal. Er wurde aber auch von anderen schwarzen AktivistInnen kritisiert, dass er nicht radikal genug sei und dass man sich mit Gewalt wehren müsse. Und auch da hat er immer wieder betont, diese Bedeutung der Gewaltlosigkeit, die, glaube ich, ganz tief in dem Begriff ziviler Ungehorsam verankert ist. Das andere ist, wie Sie sagen, heutzutage haben wir ein sehr positives Bild von diesen Figuren, aber gerade Martin Luther King, das können wir sozusagen an Zahlen sogar sehen, bei Umfragen aus den 60er Jahren haben fast 2/3 der Befragten gesagt, dass sie mit ihm nicht übereinstimmen und sein Verhalten kritisieren. Und heutzutage haben wir ein ganz anderes Bild, auch in den USA von Martin Luther King, der wirklich ein Nationalheld ist, der einen Feiertag hat, einen eigenen und eine riesige Statue in Washington DC. Insofern stimmt es, wir können oft erst retrospektiv sehen, wie sich Aktionen zivilen Ungehorsams im Endeffekt auszahlen.
Ja, das ist total interessant. Und schön, dass Sie jetzt nochmal auf diesen Punkt der Gewaltlosigkeit, der ist ja immer wieder jetzt vorgekommen, aber ich glaube, mir kommt das ganz zentral vor, weil Sie ja als diese zentralen Themen oder diese zentralen Begriffe, mit denen man auch Kriterien finden kann, wenn etwas legitimer, auch ziviler Ungehorsam ist, ist, dass er orientiert ist an Freiheit und Gleichheit. Und die Gleichheit aller Menschen, da gibt es Traditionen in der Philosophie, die sich zum Beispiel darauf begründen, alle Menschen sind gleich, weil jeder jeden töten kann, sagt Thomas Hobbes. Weil selbst wenn ich schwächer bin durch Hinterlist, schaffe ich das noch. Und das ist, darin begründet sich, dass wir uns alle gleich sind und uns als Gleiche wahrnehmen. Was dem zivilen Ungehorsam zugrunde zu liegen scheint, ist eine viel neuere und irgendwie sehr aktuelle Form des Gleichheitsverständnisses, nämlich die Gleichheit in der Verletzlichkeit. Also es ist, die Verletzlichkeit wird eingesetzt, aber das ist es eigentlich auch, was uns alle gleich macht und was auch dann Protest oder Protestierende, mit denen wir nicht einverstanden sind, trotzdem wiedererkennbar macht für uns, oder?
Ja, dem würde ich zustimmen. Also für mich dieser Begriff der Gewaltlosigkeit bedeutet nicht das Gleiche wie Pazifismus oder Konfliktlosigkeit oder wir haben uns alle lieb, sondern Gewaltlosigkeit arbeitet in einem Kontext der Gewalt. Also Sie haben eben schon den Hobbes'schen Begriff erwähnt, davon, dass wir uns alle durch Hinterlist oder in Gemeinschaft mit anderen töten können. Judith Butler stellt meines Erachtens diesen Begriff so ein bisschen vom Kopf auf die Füße und sagt, ja, aber wir haben halt alle die Fähigkeit, uns auch zu verletzen, weil wir verletzlich sind. Und wenn die Proteste wie ziviler Ungehorsam Gewaltlosigkeit einsetzen, dann tun sie das auf eine Art und Weise, die mit dem Kontext der Gewalt arbeitet. Butler schreibt es so, dass sich die umgeleitet wird, diese Gewalt. Also zum Beispiel die Staatsgewalt oder die Gewalt von Zivilisten, die wütend sind oder ähnliches. Also Zivilisten von Passanten, die bei den Sitzblockaden da sind oder von den AutofahrerInnen. Und dieser Kontext der Gewalt, den produktiv zu machen, aber durch Gewaltlosigkeit, das ist so die Aufgabe, die sich, glaube ich, der zivile Ungehorsam stellt.
Und vielleicht noch ganz zum Ende unseres Gespräches nochmal zu diesem Unterscheidungskriterium, weil Sie das jetzt so schön, diese Kraft der Gewaltlosigkeit beschrieben haben. Das ist auch zentral, wenn wir zum Beispiel aktuelle Beispiele von Protesten anschauen. Bauernproteste zum Beispiel, Proteste von Abtreibungsgegnern und Klimaproteste. Vielleicht können Sie das einfach auf dieser Achse noch kurz einordnen.
Ich werde häufig damit konfrontiert, das ist doch alles so das Gleiche. Warum ist das jetzt anders? Ich denke, mit diesem Begriff der Verletzlichkeit können wir das aufzeigen. Wenn Klimaaktivistinnen sich mit ihrem Körper hinsetzen und sich auf der Straße festkleben, dann setzen sie ihre eigene Verletzlichkeit als Protestmittel ein. Wenn Bauernproteste Traktoren nutzen, dann nutzen sie nicht ihre eigene Verletzlichkeit, sondern ein Fahrzeug, das einfach noch größer ist, noch schwerer, noch lauter als andere Kraftfahrzeuge. Das macht einen Unterschied. Wenn Klimaaktivistinnen eine unklare Menge von Personen, AutofahrerInnen ansprechen, dann nicht, um eine individuelle Person zu adressieren, sondern um die Gemeinschaft, die Gesellschaft zu adressieren. Wenn Aktivistinnen gegen Schwangerschaftsabbrüche vor Beratungsstellen Frauen, die in einer vulnerablen Position sind, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, zu solchen Beratungsstellen zu gehen, individualisiert ansprechen und verhindern wollen, dass diese individuellen Frauen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, dann haben wir nicht den Einsatz der eigenen Verletzlichkeit, sondern die Ausnutzung der Verletzlichkeit von den schwangeren Personen. Und so können wir, glaube ich, in den einzelnen Einzelfällen immer sehen, wo die Grenzen verlaufen. Aber es ist sehr schwer, so im Vorhinein zu sagen, es ist immer ein Risiko, dass mit dem Einsatz der eigenen Verletzlichkeit verbunden ist als Protestmittel.
Es ist eine riskante Protestform, es ist eine riskante demokratische Form, aber es ist unbedingt eine demokratische Form, die wir als produktiv auffassen sollten. Samira Akbarian sagt das, die Rechtsphilosophin. Frau Akbarian, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier am Stand von Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.